Ja, eigentlich ist das auch erst posthum sozusagen zustande gekommen, als Satan Panonski oder Ivica Czuljak, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, gestorben war. Das Interesse für den jugoslawischen Punk ist dann schon eigentlich schon in den frühen 90er Jahren entstanden durch so Fanzines oder so, die ich damals gelesen habe. Und da wurde auch ab und zu dann mal über die ein oder andere jugoslawische Punkband berichtet, über Kud Idioti oder Polska Malca zum Beispiel, an die ich mich ganz gut erinnere. Die waren eigentlich aus Slowenien, aus Krsko. Die hatte ich dann auch mal gesehen damals in Kassel, wo ich eigentlich herkomme. Also ich habe eigentlich keinen biografischen jugoslawischen Hintergrund. Und vertieft habe ich das dann eigentlich auch erst in den 2000er Jahren. Da bin ich dann ein paar Mal da runtergefahren in die jugoslawischen Nachfolgestaaten sozusagen. War dann auch auf Punk-Festivals, auf dem Monte Paradiso zum Beispiel in Pula. Und war viel wandern. Da habe dann irgendwann auch Leute in Belgrad kennengelernt, habe mit denen auch dann viel so Sachen angeguckt und Revue passieren lassen. Die haben mir so Videos vorgespielt und so. Und der eigentliche Hintergrund meines Interesses ist dann aber eine sehr lange Flussfahrt auf der Save, dem bosnischen, serbischen Grenzfluss, der irgendwo in Slowenien in den Alpen entspringt und dann eigentlich beinahe alle Hauptstädte durchfließt, Ljubljana, dann Zagreb und dann mündet er in Belgrad in die Donau. Und das war so eine Art Kunstprojekt, wo wir selber eben Floß gebaut haben. Visionärski Transport hieß das, das Kunstprojekt in Banja Luka, und haben das selber gebaut und sind dann ganz langsam da in Richtung Belgrad geschwommen auf diesem Floß, ungefähr mit einem Stundenkilometer. Und ja, daran geknüpft waren dann so ein bisschen archivalische, geografisch-kulturelle Interessen. Also wir hatten uns alle so was vorgenommen. Einige von uns haben Schlingpflanzen gesammelt da aus der Save, aus diesem Fluss, und das archiviert. Andere haben Fotos gemacht, und mein Interesse war eben aus diesem biografischen Hintergrund, dass ich da mich für den jugoslawischen Punk interessiert hatte, eben so ein bisschen die Punkbands in der gegenwärtigen Provinz des Jahres 2008 herauszufinden. Und das habe ich dann auch übers Internet halt versucht und Kontakt aufzunehmen. Da in der Provinz gibt es auch Punk-Festivals, das Sava-Fest zum Beispiel in Županja. Aber so richtig während der Flussfahrt habe ich dann gar keine Punks so richtig getroffen, weil hätte man sich verabreden müssen. Und meine künstlerische Idee dann, die daraus entsprungen ist, war dann quasi so eine Kassette und ein Fanzine mit diesen Punkbands zu machen. Das habe ich dann auch gemacht, so im Jahre 2008, 2009 rum. Punkbands eben aus diesen Provinzstädten, die da am Fluss, an den Fluss angrenzen, war so ein bisschen der Schwerpunkt. Und dann bin ich eben auch auf Satan Panonski oder Ivica Czuljak gestoßen, der eben aus Vinkovci kam. Und Vinkovci liegt eigentlich auch nur 30 Kilometer entfernt von der Save, und in so autobiografischen Texten von diesem Satan Panonski liest man eben auch über den Fluss Sava, dass er da Kühe hütet oder sowas in der Art. Und ja, dann habe ich da so eine Art kleinen Beitrag da über den geschrieben in diesem Fanzine, ganz kurz eigentlich, und habe mich dann später da nochmal ein bisschen tiefer rein vertieft für das Magazin Sonic, das ja auch hier in Leipzig von Alexander Pelemann rausgegeben wird. Und da habe ich dann auch noch ein paar Leute interviewt, die eben so im Umfeld dieses Satan Panonski tatsächlich damals waren. Zum Beispiel Mitmusiker seiner ersten Punkband Pokreb X aus Vinkovci, die hatte sich so 1979 gegründet. Wladimir Soldo hatte ich da interviewt, und dann auch noch jemanden von seinem Kassettenlabel Slušaj Najglasenje, den Stenko Frančić. Der hat eben damals Kassetten und auch Schallplatten dann rausgebracht und auch eben die erste Solo-Veröffentlichung von diesem Satan Panonski. Und so bin ich da quasi rein, also ganz unauthentisch sozusagen reingerutscht in die Beschäftigung damit, obwohl ich das halt zeitgenössisch gar nicht so mitgekriegt hatte. Nur ein bisschen indirekt, also in einem Fanzine, das ich zu Hause rumliegen habe, Klischee, da steht was über Satan Panonski drin, von einem Bekannten von Satan Panonski, Ivan Klischitz, der später dann auch Texte von Satan Panonski veröffentlicht hat, und der beschreibt so genau im Jahr 1992 eben da in diesem Klischee, was gerade passiert eben. Und ja, so posthum hat mich das dann jetzt auch nochmal interessiert. Was hat man damals so in den Punk-Scenes gelesen? war für mich jetzt auch nochmal der Anlass, ein paar Leute zu interviewen. Dario Adamic zum Beispiel, der damals ein Fanzine herausgegeben hat, das in Italien dann erschienen ist, das Zips and Chains, das aber ursprünglich in Split in Kroatien oder Jugoslawien damals 1987 so entstanden ist. Und den werde ich jetzt nächste Woche auch nochmal interviewen zur Fanzine-Szene, weil mich das eigentlich auch besonders interessiert, so Kassetten, Fanzines, also Punk als so eine Art Bewegung, woran man dann ja vielleicht ganz gut auch ablesen kann, wie sich diese Bewegung dann, als dann die Kriege so ausgebrochen sind, so im Jahre 1991, im späten 1991 in Vukovar zum Beispiel, also dass man da vielleicht nochmal so ablesen kann, wie haben die dann drauf reagiert und wie haben die sich vielleicht auch auseinanderdividiert oder ja, ist dann vielleicht, gab es auch so eine Art Eskapismus, ich will nur noch weg hier oder ja, wie war das genau, das so. Die Idee, die ich jetzt da, die mir vorschwebt, auch was man in Weimar vielleicht dann nochmal so beleuchten könnte.
Wenn wir uns die Punk-Szene im Jugoslawien anschauen, dann ist ja erstmal interessant zu sehen, dass das da ja ziemlich früh auch losgeht. Also so diese Punkwelle schwappt ja eigentlich ziemlich direkt dann über von Großbritannien und aus den USA, was ja daran liegt, dass Jugoslawien ja diese Öffnung auch zum Westen hatte und das kulturell erstmal ein sehr offenes Land auch gewesen ist. Wenn wir uns irgendwie so Satan Panonski anschauen und sein Umfeld, wie würdest denn du so eine Szene beschreiben?
Tja, das war auf jeden Fall auch ein bisschen provinzielle Szene da, weil Wenkowce so mit 30.000 bis 40.000 Einwohnern in den 80er Jahren eben, ich meine, das war nicht so weit entfernt von Hotspots der Szene. In der Vojvodina zum Beispiel gab es eine sehr aktive Szene in Subotica, in Novi Sad, Kikinda, da gab es mehrere Orte, die auch provinziell waren, so ein bisschen an der Richtung ungarische Grenze und die eine sehr aktive Punk-Szene hatten. Und ich meine, die Hauptstädte der Szene waren natürlich Zagreb und Belgrad, Rijeka, Ljubljana vielleicht als so erste Punk-Hauptstadt. Und von Bedeutung sind dann natürlich auch so Beziehungen nach Italien, wo natürlich auch ein bisschen was aus Italien rübergeschwappt ist. Aber natürlich eben auch dadurch, dass die Jugoslawen eben ganz gut reisen konnten. Also die Visa-Bestimmungen, die Reisemöglichkeiten waren da eben ganz gut eigentlich. Also ich hatte ja zum Beispiel Vladimir Arsenijevic interviewt jetzt vor 2 Wochen auch nochmal zu dem Thema eben, wie er dann den ausbrechenden Krieg dann betrachtet hat in seinen Romanen. Und der ist ja auch 1985 dann, der hat er auch in einer Punkband gespielt, Urbana Guerilla in Belgrad, die sich 1980 gegründet hatten und ist dann 1985 eben einfach nach London gegangen und hat da 4 Jahre gelebt. Also von daher war das halt in beide Richtungen offen durch die vielen Menschen, die eben da in der Emigration irgendwo gelebt haben und auch eben schon mal nach London konnten, war das auch völlig anders halt als für Punks in der DDR oder so. Das kann man eigentlich dann, also auch ein gewisser Stolz der jugoslawischen Punks hat da, glaube ich, so drin gesteckt. Ja, wir sind halt schon ein bisschen weiter und auch, das kann man auch an der Kunstszene vielleicht so ein bisschen ablesen halt, dass da doch auch die Punk-Szene auch in der Provinz offener war. Also ich meine, natürlich, ich komme aus Kassel und so und auch die Punk-Szene in eigentlich ganz gut entwickelten Ländern hat natürlich mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen. Also ich komme auch selber vom Dorf und so und Tonträger zu veröffentlichen, das wird auch in einem Land, das eigentlich, also die konnten auf Jugoton schon Punkplatten auch veröffentlichen, aber trotzdem wird sich in so einem Land dann auch eine Kassettenszene entwickeln. Und Bands in der Provinz werden es auch nicht so leicht haben, weil die jugoslawische Provinz eben vielleicht auch dann doch noch auch konservative Einstellungen zu bieten hatte. Und ich glaube auch Satan Panonski berichtet auch oft davon in autobiografischen Texten, dass eben dann doch nicht so einfach war, als vielleicht so ein bisschen queerer Punk in der Provinz da zu existieren, da hatte man schon auch mit Anfeindungen zu kämpfen. Also so Jugoslawien hatte viele Städte, die so ein bisschen entlegener waren oder vom Zentrum ab und wo trotzdem eine gute Punk-Szene war. Und die jugoslawischen Punks sind auch viel gereist. Das liest man auch in den autobiografischen Aufzeichnungen Satan Panonskis, dass der eben sehr viel eben auch dann, ich meine, in Zagreb ist er natürlich viel aufgetreten, in Belgrad, in Novi Sad. Aber er ist auch schon in weiter entfernte Städte gefahren und ist auch dann, als der Krieg schon ausgebrochen war, ist auch noch in Slowenien aufgetreten, in slowenischen Kleinstädten oder so. Also es war schon eine sehr offene und sehr aktive Punk-Szene für eins der osteuropäischen Länder auf jeden Fall. Und das hat man auch in der Provinz gemerkt, denke ich.
Nun war ja Satan Panonski eine ziemlich mythenumwobene Figur, auch posthum nochmal mystifiziert in vielerlei Hinsicht, vielleicht auch durchaus vergleichbar mit Otze von Schleimkeim, der ja auch genau so eine mythologische Figur fast geworden ist. Dass es um Satan Panonski diesen Mythos gibt, das hat, glaube ich, auch mit einem Ereignis zu tun, nämlich, dass Satan Panonski ja erst in den Knast kommt, dann in die Psychiatrie kommt, aufgrund eines Totschlags, der ihm vorgeworfen wird. Es geht irgendwie um eine Auseinandersetzung nach einem Konzert. Was ist denn da passiert? Was war sozusagen Grund dafür, dass Satan Panonski dann auch in den Knast musste?
Ja, das war in Vinkovci 1981. Da war ein Auftritt von einer jugoslawischen Schlagersängerin Mary Setinic, wo die halt alle waren, die Band und so. Und danach sind sie noch in ein anderes Hotel gegangen, wo noch Getränke ausgeschenkt wurden. Und da ist Satan Panonski zusammen mit seinem Bruder Vlado dann irgendwie in eine Schlägerei geraten, so die historische Überlieferung zumindest. Und während dieser Schlägerei hat er dann sein Messer gezogen, was er dabei hatte, und hat da einen Mann erstochen. Und ja, schon allein darum ranken sich natürlich viele Mythen, weil die Legendenhaftigkeit von Satan Panonski ist auch mit dem Internet so ein bisschen entstanden und gewachsen, weil der ist halt 1992 dann gestorben. Und durch das Internet hat sich dann allerdings auch so die Praxis, dass eben sich eben auch dann alle möglichen Mythen darum eben entwickelt haben, so ein bisschen gebildet. Und ja, jedenfalls ist er dann infolge dieses Totschlags oder Mords eben in den Knast gekommen, erstmal nach Osijek in Untersuchungshaft für 1,5 Jahre oder 1 Jahr ungefähr. Sein Bruder wurde auch verurteilt zu 5 Jahren Knast. Er wurde zu 12 Jahren verurteilt, also da wurde schon eindeutig die Schuld bei ihm gesehen. Und auch, ja, es gibt noch so den Mythos, dass es eben so Notwehr war oder so, aber das wurde zumindest von der zeitgenössischen Justiz nicht so gesehen. Und nach einer Weile dann hat er aber irgendwie vielleicht doch Glück gehabt, denn er ist dann in die Psychiatrie gekommen, nach Popovača, das ist 60 Kilometer südlich von Zagreb. Und nach einer Weile wurde scheinbar von den zumindest lokalen Psychologen dort in Popovača ihm da doch Freigang auch zugestanden, und so konnte er dann ab 1983 eigentlich schon regelmäßig auch wieder zumindest einmal im Monat auch Konzerte weiterspielen mit seiner Punkband Pokreb X, aber auch auf Konzerte fahren und so, und die haben das scheinbar auch akzeptiert. Ja, also Satan Panonski hatte eben schon eine sehr eigenwillige Art, Punk auszuleben, woran viel so selbstverletzendes Verhalten und auch zeitweilig Alkoholmissbrauch geknüpft waren, und die Leute da in der Psychiatrie haben das aber scheinbar doch irgendwie akzeptiert, dass er eben als seine Art Kreativität und so, und haben ihn da zumindest relativ regelmäßig da rausgelassen, eben aus Popovača, und er ist dann auch halt in weiter entfernte Orte gefahren, hat Konzerte gegeben mit Pokreb X. Also das war dann vielleicht sicher nicht so zahlreich wie dann später Ende der 80er Jahre, wo das dann noch ein bisschen sich gehäuft hat, als er da eben schon eine lange Zeit abgesessen hatte und die vielleicht auch sich gedacht haben, ja, jetzt ist es so lange gut gegangen, da man kann ihm vertrauen oder so. Und ja, ein weiterer Einschnitt war natürlich, dass sich 85 dann Popkrab X hatten sich dann aufgelöst, seine Punkband, und er hat dann halt irgendwann so solo weitergemacht unter dem Namen Satan Panonski, und da war dann auch so eine zeitliche Lücke dazwischen. 1988 hat er dann halt solo weitergemacht mit wechselnden Gastmusikern. Also die Bedingungen waren da gewiss nicht so leicht, aber er konnte auch Besuch empfangen in der Psychiatrie, was für mich dann vielleicht auch nochmal so das Interesse geweckt hat, Psychiatrie und Punk oder so. Da habe ich jetzt auch nochmal versucht, drüber nachzudenken, ja, wie war das eigentlich jetzt hier bei uns in Deutschland oder so oder in England halt. Ich meine, da fällt einem hier von Reinhard Götz der Roman Irre ein, halt, wo es auch um Punk und Psychiatrie geht, aus so einer ganz zwiespältigen Haltung, dass der betroffene Punker selber auch Psychiater oder Psychologe wird halt, der Protagonist von Reinhard Götz. Ja, aber Psychiatrie und Punk ist auch so ein bisschen unterbelichtetes Thema, finde ich halt. Also für Satan Panonski hat sich dann irgendwie so eine Art Umgangsweise damit eingespielt. Er konnte regelmäßig raus, hat sehr viele Briefe geschrieben an Leute aus der Punkszene in Jugoslawien, hat auch an Fanzines oder so mit sich beteiligt, und war dadurch dann vielleicht nicht so abgeschnitten, wie man es vielleicht sich so vom Knast vorstellt, dass man eben so hinter Mauern ist oder so. Ich meine, seine Motive in seinen Liedern und Gedichten, dann, er hat dann ein Gedichtband 1989 rausgebracht und ab 89 auch ein paar Kassetten. Also ich meine, es war schon sowas, was sich eher auf der Ebene von Kassetten so abgespielt hat. Er war jetzt nicht die Nummer 1 in den Charts mit Schallplatten und so weiter. Es war schon auch noch so einem gewissen Underground verhaftet sozusagen, was er da getrieben hat. Also auch die Fanzine-Aktivitäten eben. Und er hat aber einen Umgang damit gefunden. Aber in seinen autobiografischen Texten eben hat sich das dann schon wieder gespiegelt, dieses da Popovaccia, sich mit ja, in der Psychiatrie sein halt, sich auch mit den Problemen der anderen Leute, die da sind, halt rumschlagen. Aber auch natürlich so ein bisschen extensives sich beschäftigen mit der eigenen Schuld, mit dem Tod. Also das kann man aus den Texten auch ablesen. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt so die wertvollste Lyrik ist, die er da gerade so am Anfang in den frühen Texten von Pokrep X, da sieht man auch so ein bisschen so ein Provinz-Provokationsmasche, wo, was mich manchmal dann auch so an die Kassierer oder so deutsche Bands, die eben mit diesem auch ein bisschen Sexismus dann so die Leute da vor den Kopf stoßen wollen. Aber ich glaube, dass seine Rolle da vielleicht auch ein bisschen, also nicht die schlimmste in der Band war oder so. Ich glaube, er hatte schon so eine Art Praxis, das sieht man auch an seinem ästhetischen Stil, wie er auftritt, so ein doch sehr in so selbstgeschneiderter Kleidung, die ihn auch so ein bisschen doch so von der binären Geschlechterlogik in so eine, man kann das nicht so richtig einordnen, da wie er auf der Bühne agiert und auch in Texten hat er sich eigentlich so ausgedrückt, dass man ihn eher so dem, was man heute als queer versteht, eben zuordnen würde. Also zum Schwulsein selber oder so, was er gewiss auch war. Er war bisexuell, denke ich, was man daraus ablesen kann. Und da hat er vielleicht so ein ähnliches Verhältnis wie viele Punks, die eben diese Neigungen hatten, dass man sich von der offiziellen schwulen Szene vielleicht auch so ein bisschen distanziert hat, erstmal eben so eine punkige Haltung dazu. Also ich habe neulich auch die Autobiografie von Bob Mart von Husker Du gelesen, der auch schwul war und da liest man eigentlich so ein bisschen sowas Ähnliches, dass die Leute eben in erster Linie Punks waren und dann in zweiter Linie erst schwul oder so und dass sie das so praktiziert haben eben, aber vielleicht dann in Texten eben so ein eigenwillig ausgedrückt haben, denke ich. Ja, so ungefähr war er verortet dort in der jugoslawischen Provinz. Eben Vinkovci kann man vielleicht nochmal erklären. Da lag an der Save, 20 Kilometer nördlich, im östlichsten Kroatien sozusagen, der Sozialistischen Republik Kroatien des Jahres 1989. Da auch nicht so weit nach Ungarn, nicht weit in die Vojvodina, eigentlich in so einer Art Gebiet, Slawonien eben, was eigentlich so ein bisschen viel Völkerregion war sozusagen, auch dann viele Menschen, die sich vielleicht noch als serbisch betrachtet haben, gelebt, auch Ungarn, Deutsche und ja, das sollte dann vielleicht später, also die Region heißt auch Vukovar Sirmien oder so, dieser Bezirk, in dem Vinkovci liegt und das war dann vielleicht auch so ein Verhängnis, als der Krieg ausgebrochen ist, eben Vukovar ist eine der größeren Städte in diesem Bezirk. Vinkovci ist eine andere Stadt, die dann weiter südwestlich liegt. Und Osijek gibt es halt noch da, dann das liegt 60 Kilometer nördlich davon, wo es auch eine ganz gute Punk-Szene gab, laut Überlieferung. Es war eigentlich eine interessante Gegend, aber dann, als diese Konflikte ausgebrochen sind, so dann im Jahre 1991, so im Frühjahr 91, dann war es auch eine sehr schwierige Gegend, um sich als Punker da zu bewegen, glaube ich.
Ich würde auch gleich nochmal auf den Krieg zurückkommen und wie Zlatan Panonski da auch dann positioniert ist, aber ich würde noch einen Schritt vorher machen. Ich glaube, dass das Faszinierende an Zlatan Panonski ja ist, dass er auch ganz viel miteinander kombiniert. Also du hast schon Aspekte dessen genannt. Selbstverletzung ist Teil seiner Bühnenshow. Er tritt auf in selbstgeschneiderten Kleidern und ist so queer und nicht ganz zuordnenbar. Er schreibt auch Lyrik als Punk und das ist ja auch ein Teil von seiner Bühnenshow, dass das immer Momente von so Theater oder Spoken Word Performance hat. Das ist auch interessant, weil Zlatan Panonski ja dann auch so Performance-Szene in Jugoslawien auch irgendwie beeindruckt hat und da so ein gewisser Einfluss da ist und so eine Szene sich dadurch auch überschneidet irgendwie. Genau, und dann ist auch das Musikalische natürlich interessant, also bei Zlatan Panonski und bei Pokrep X gibt es ja ganz oft auch sozusagen, wo man so diesen ja, Balkan-Rhythmus so ein bisschen hört, aber ohne, dass das folkloristisch ist, sondern es ist ja unglaublich harte Musik trotzdem, aber das ist deswegen musikalisch interessant. Wenn man jetzt guckt, all das, was interessant ist an Satan Panonski, wie setzt sich das vielleicht auch um in einer Vorstellung von Gesellschaft? Also wir sind ja jetzt in Jugoslawien, inwiefern gibt es denn da bei Satan Panonski in Bezug auf Jugoslawien auf die einen Seite, auf Sozialismus in irgendeiner Art vielleicht auf der anderen Seite? Ist dir da was bekannt?
Also sein Bezug zu Jugoslawien war an sich erstmal nicht negativ. Das kann man allerdings dann, als er inhaftiert war, aus Begnadigungsschreiben ablesen. Und das ist natürlich auch eine Art des autobiografischen Textes, ein Begnadigungsschreiben, wo man quasi in einer etwas schwierigen Rolle ist, weil man natürlich einen positiven Bezug zum Staat haben muss in diesem Begnadigungsschreiben. Allerdings schreibt er auch fortlaufend dann etwas surreale Begnadigungsschreiben. Also es wird in einer Doktorarbeit, die jetzt gerade erschienen ist, von Ljubica Djambic von der Uni Zagreb nochmal so ein bisschen aufgefächert, dass er da quasi den Stil des sehr surrealen Begnadigungsschreibens, weil er vielleicht selber auch nicht mehr an seine Begnadigung geglaubt hat, dann da etabliert hat. Ansonsten, ja, war er ein sehr politischer Mensch, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, er war da so sehr von seinem individuellen Schicksal getrieben, dass er eigentlich, glaube ich, würde die Szene in Winkowzee auch nicht als sehr politisch mir vorstellen. Es gab da noch ein paar andere Bands, Maike zum Beispiel, mit denen hat er dann auch zusammen Sachen aufgenommen mit Musikern aus der Band, Goran Barre zum Beispiel, den Sänger von Maike. Und das war, ich glaube, eher so ein bisschen von den Stooges beeinflusste alternative Rockmusik, die da auch schon in den frühen 80ern in Winkowzee entstanden war. Und auch sein Label Slushai Naiklasenje war jetzt nicht so das politischste Label. Die hatten viel Garagenrock und auch, ja, viel, also, aber er selber war natürlich einer der Künstler auf diesem Label und hatte gewiss eine ganz eigenwillige Entwicklung. Er war vielleicht auch jetzt nicht unbedingt der typische Künstler auf diesem Label. Also bei den Gitarren hört man dann so Stooges-Sachen ein bisschen raus von der 1970, der Stooges von der Platte. Höre ich da zumindest sehr stark raus, dass der Gitarrist diese Platte schon mal gehört hatte und so. Und er beschreibt auch selber, dass er eben ja so ein bisschen von Punk, auch zwischen Punk und Rock'n'Roll sich befindet. Politisch, er hatte dann, hat auch durchaus Utopien formuliert in so autobiografischen Texten. Ich glaube, so eine Gemeinschaft der Punks war für ihn eine wichtige Utopie, die ja gerade in der Provinz auch ein wichtiges Ding sein kann, wenn man als Provinzpunk öfters mal Probleme kriegt, zusammengeschlagen wird, gerade wenn man mit Make-up da in der Kleinstadt rumläuft oder in noch kleineren Dörfern, dass man dann so eine Art wichtiges Gefühl für die Gemeinschaft der Dorfpunks sozusagen entwickelt. Und das liest man ganz stark aus seinen Texten heraus. Ansonsten, wie gesagt, liest man da eben diese persönlichen Motive sehr heraus. So ein Anschluss an die Anarcho-Punk-Szene, obwohl er irgendwie sich schon anarchistisch vielleicht identifiziert hat, kann ich da nicht raussehen. Obwohl es aus dem Jahr 1989 dann so Ideen gab, mit Ivan Klischitz zusammen in so eine Kommune auf dem Land zu gründen oder so mit anderen Punks zusammen. Das ist dann leider alles nichts mehr geworden. Also als Provinzpunk, denke ich, hat man so, also ein bisschen kann man es vielleicht wirklich mit Otze von Schleimkeim, aber der war sehr viel politischer, glaube ich, in seinen Texten. Also Satan Panonski war sehr von seinem persönlichen, eben auch dieser Performance getrieben, da Body Art könnte man es nennen, wo er eben auch mit selbstverletzendem Verhalten, eben hat Gewichte an seinem Körper mit Sicherheitsnadeln befestigt und mit Rasierklingen sich bei den Performances dann aufgeschnitten und dabei seine Gedichte vorgetragen. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Mittelpunkt seines Schaffens, das hatte ich jetzt noch gar nicht so erwähnt vielleicht, dass es so eine Performance auf der Bühne war, die vielleicht auch, ja, auch irgendwie vielleicht politische Aspekte in sich birgt oder so, könnte ich mir denken. Also in Jugoslawien gab es ja viele künstlerische Punk-Varianten, wenn man jetzt Laibach zum Beispiel noch als Variation von frühem Punk betrachten will, die dann sehr eigenwillige Wege gegangen ist und halt auch, ja, vielleicht kann man das als, das habe ich versucht, glaube ich, in dem Interview mit Wladimir Arsenijewitsch, das als so eine Art Relikt einer kämpferischen, sozialistischen, so ein, also das ist so eine, er hat sich schon als Punk-Krieger manchmal auch bezeichnet. Und ich hatte mich halt gefragt, wo dieses Kämpferische herkommt oder so. Das kann man aber so oder so betrachten. Ich weiß nicht genau, ob man es politisch betrachten muss, wenn dann ironisch eher.
Es gibt auch ein Video von so einer Radiosendung, wo Satan Panonski zu Gast ist und wo er auch irgendwie von Hörern dann gefragt wird, die da anrufen. Und da gibt er auch irgendwie sowas mit wie, hier komm, lass uns alle zusammen eine solidarische Rock'n'Roll-Republik errichten und so. Also es gibt sozusagen von diesem künstlerisch-subkulturellen Ausdruck ausgehend so ein Verlangen nach Solidarität ist da irgendwie da, wie es mir zu sein scheint. Und von dieser Solidarität ausgehend ist es dann umso erschreckender auch irgendwie zu entdecken, dass auch jemand wie Satan Panonski ja dann in diesen Krieg mit reingezogen wird oder daran teilnimmt, sich auch schuldig macht, auf kroatisch-nationalistischer Seite ja in einer Miliz dann auch am Ende mitkämpft und in diesen Wirren des Krieges dann auch stirbt. Und da ist ja, also das ist ja das Zynische, wenn du jetzt sagst, Punk-Krieger, so hat er sich verstanden, er ist ja dann tatsächlich zu einem Krieger geworden. Sein posthum veröffentlichtes Album wurde dann auch genannt How a Punk Defends Croatia. Also dann geht's in die nationalistische Richtung. Wie kannst denn du dir so ein Umkippen erklären?
Tja, dieses Umkippen würde ich mir halt schon mit diesem Ort, an dem er da war, eben Seric war eigentlich sein Heimatort, wo seine Mutter gelebt hat. Ich glaube, dass also er wurde, wie gesagt, dann im November 1990 entlassen aus der Psychiatrie in Popovača. Das war auch im Zuge von so Amnestien, die da in eben der schon etwas nationalistisch autoritäre kroatische damalige Präsident, der da eben im Juni 1990 eben da gewählt wurde, glaube ich, der hat dann Amnestien erlassen, eben weil man wollte sich von der jugoslawischen Vergangenheit dann, es war natürlich ein politischer Umbruch dann, genau, es war ein großer politischer Umbruch, er ist rausgekommen aus der Psychiatrie dann Ende 1990, ist dann erstmal zurück zu seiner Mutter gezogen aufs Dorf nach Seric, das wie gesagt 10 Kilometer oder 5 Kilometer von Vinkovci halt entfernt liegt, halt auch in nordöstlicher Richtung, also Richtung Vukovar sozusagen. Und dann kann man so an Briefen ganz gut ablesen, wie diese Radikalisierung eben mit ihm da passiert ist. Also ich weiß nicht, ich würde das auch nicht entschuldigen wollen, weil, glaube ich, als Punker, also hat man natürlich, er hatte eigentlich auch selber vorher das so formuliert für sich, dass er nicht nationalistisch ist. Er hat sich als Punk von, seine Nationalität ist Punk und sein Beruf ist Freund. Er hatte da schon gewisse antinationale Ideale, denke ich irgendwie. Und man kann das so in Briefen dann irgendwie ablesen, wie er dann doch da so reingerutscht ist. Also in Briefen formuliert er dann so im Frühjahr 1991, kann man das herauslesen. Ja, jetzt kommen die Chetniks und die Wölfe kommen über die Grenze und sie wollen uns umbringen und bald werden sie da sein. Also man kann da einerseits vielleicht doch so eine Art Anfälligkeit für so Verschwörungen vielleicht drin erkennen. Also das ist so ein bisschen ungeklärt in der Psychiatrie halt, was er da eigentlich, also bei ihm wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Also da wurde allerdings auch immer dran gezweifelt, war er jetzt nur in der Psychiatrie halt, weil er halt nicht in den Knast wollte oder hat er wirklich da so einen Knacks oder so weg. Und ja, man kann das aber ganz, ganz gut nachvollziehen. Auch ich glaube, aus den Briefen liest man ab, er hat gedacht, da kommen jetzt die Faschisten, die Chetniks, also die Chetniks, die historische Figur, haben ja teilweise zumindest auch mit den Nazis so ein bisschen gemeinsame Sache gemacht. Und ich kann mir das eigentlich so erklären, dass er eben dann aus dieser Art Denken da zu der kroatischen Nationalgarde gegangen ist, erst dann im Juni 91 eben, als sich Kroatien dann offiziell abgespalten hat und auch Slowenien da auch eingetreten dann sofort, freiwillig auch, irgendwie, weil er sich bedroht gefühlt hat, weil er dachte, seine Mutter ist bedroht da in diesem Heimatdorf. Also ein bisschen, also verstehen kann man das aus der Perspektive von hier vielleicht nicht mehr, aber man kann es irgendwie erklären. Also interessant fand ich auch, dass auch die Band Polska Malca, das Interview, was ich erwähnt hatte, diese slowenische Punkband, ist auch genau aus dieser Zeit, als Vukovar eben dann angegriffen wurde von der jugoslawischen Nationalarmee, der JNA. Und auch die sagen da, ja, wer der Aggressor ist, ist klar, das ist Belgrad oder so. Also eine Erklärung wäre natürlich auch, für die Punks war der Feind erstmal der Staat und der Staat war erstmal die JNA, die Armee. Und Belgrad halt oder so, dass dann die etwas intelligenteren Punks gesehen haben, ah, hier entstehen aber ganz neue Fronten und hier die kroatischen Nationalisten, das sind auch Rechtsextreme, die auch so eine ethnische rassistische Politik halt eben wollen. Ich glaube, da hat sich dann die ganze jugoslawische Punk-Szene langsam auseinanderdividiert und in verschiedenen Hauptstädten war man natürlich auch ein Stück weit von diesen Konfliktorten entfernt, weder Zagreb noch Belgrad waren direkt in die Kampfhandlungen dann, bis auf wenige Ausnahmen, dann da mit drin. Und es war eher so eine Bedrohung dann für dann viele eben eingezogen zu werden, die das nicht wollten. Also ich glaube, es wurde zu einer wesentlichen Frage für viele Punks dann, wie kann ich desertieren, wie kann ich da wegkommen von hier. Das hatte ich auch in dem Gespräch mit Wladimir Arsenijewitsch, dann war so ein Mittelpunkt. In Belgrad hat man sich dann halt nur noch überlegt, wie schaffe ich es nicht eingezogen zu werden dann zur Armee oder so, wie kann ich mich hier da rausziehen, kann ich emigrieren oder so. Und ich glaube, das hat die ganze Punk-Szene dann auch gespalten, dann halt dieses... Es gab keine Einheit der Punks dann leider gegen den Nationalismus. Außer in den Hauptstädten gab es natürlich antimilitaristische Gruppen und Initiativen, aber die haben an dieser Übermacht dann vielleicht auch des nationalistischen Furors dann hatten die, ich meine, Punks am Ende eine Minderheit natürlich immer, halt, das muss man sehen. Es gab Versuche auch aus der New Wave, aus der Post-Punk-Szene dann große populäre Aktionen auch zu starten, zum Beispiel Rim Tutti Tuki, das war ein Belgrader Projekt aus Leuten von Idoli und so und Charlo Acrobata, die hatten dann versucht, so große Straßenkonzerte, Aktionen mit auch ein bisschen so New Wave-iger Musik gegen den Krieg halt, wo auch sehr viele Leute dann auf die Straße gegangen sind in Belgrad 1991, aber was dann im Angesichts des Krieges doch immer noch eine radikale Minderheit war, halt auch der Sender B92 ist dann natürlich sehr wichtig.
Die jugoslawischen Zerfallskriege haben sich fast ein Jahrzehnt dann hingezogen und ich habe es von verschiedenen Leuten gehört, dass das natürlich auch so Punk-Szene ganz also mit kaputt gemacht hat eigentlich im Grunde und dass ziemlich viel untergegangen ist dadurch, was auch diese Punk-Szene betrifft. Du hattest jetzt erzählt, 2008 zum Beispiel hast du eine längere Reise gemacht. Wenn wir heute so auf Jugoslawien blicken oder eben mit dem Blick, den du da hast, inwiefern ist doch was davon übrig geblieben?
Ja, zumindest das Internet, glaube ich, hat wieder einiges auch reetabliert da an Punk-Szene in der Provinz, hatte ich so das Gefühl. Ansonsten hatten sich damals dann natürlich in verschiedenen Orten schon auch wieder so anarchistische Anarcho-Punk-Zentren gegründet. Die Metelko war in Ljubljana bestimmt als eine der bekanntesten Orte dann. Und aber in Belgrad zum Beispiel war das immer sehr viel schwieriger, sowas wieder zu etablieren. Da hatten sich so kleine Läden dann etabliert. Also im Jahre 2008, da war so dann Hauptding, also da gab es verschiedene Versuche, eine Gay Pride zu veranstalten in Belgrad oder 2009. Ich weiß nicht, wann das war. Es waren mehrere Versuche dann in diesen Jahren, auch in Sarajevo. Und da hatten sich dann auch schon wieder so anarchistische oder linke Sachen im Punk-Umfeld etabliert, die eben dann versucht haben, diese Gay Prides mit zu unterstützen. Auch in Belgrad gab es da viel Unterstützung. Und das war dann auch vielleicht so ein bisschen, als ich mein Fanzine da gemacht hatte, Bad Maps hieß das, so ein Gedanke dabei dann, mich mit diesem Satan Panonski zu beschäftigen. Ich hatte dann auch da verschiedene Bands drauf, die halt, wo ich mir auch dann sicher war, dass die halt also einen lesbischen Chor, zum Beispiel aus Zagreb, Lesbor oder Orchester, also so Leute, wo ich das Gefühl hatte, ja, die stehen für so eine eher fortschrittliche Punk-Position dann im Jahre 2008. Und das war eigentlich für mich, war dann auch wieder die Gegenwart da wichtig natürlich. Also ich wollte zwar da zurückblicken, weil ich auch versucht habe, das zu verstehen, was damals passiert war, aber am Ende zählt natürlich die Gegenwart, denn da leben wir ja alle.